Minimales Risiko und dabei maximale Rendite. Der Traum jeder Anlegerin, jedes Anlegers, wir machen ihn heute endlich wahr. So, nachdem wir Ihre Aufmerksamkeit jetzt haben, können wir natürlich sagen, so einfach ist es nicht, auch bei uns nicht. Jeder Anlageerfolg braucht ein gewisses Risiko. Aber welche Risiken es da gibt und welche sinnvoll sind einzugehen, das wollen wir heute besprechen.
Klug anlegen. Klartext zur Geldanlage.
Wir sprechen heute über das Thema Risiken bei der Geldanlage. Und da geht es jetzt weder darum, das Risiko oder die Risiken zu romantisieren oder zu verteufeln, sondern wie das so oft im Leben ist, kommt es auch hier bei der Frage Risiko bei der Geldanlage darauf an, das richtige Maß zu finden und vor allen Dingen eben das richtige Risiko zu finden. Das ist das Thema in unserer heutigen Ausgabe unseres Podcasts Klug anlegen. Und dabei ist heute Stefan May, Leiter Anlagestrategie und Produktentwicklung.
Und Philipp Dobbert, Leiter Vermögensverwaltung.
Hallo Stefan.
Hallo Philipp. Heute geht's also um Risiken. Wir wollen uns über Risiken unterhalten. Ist natürlich kein schönes Wort. Hört niemand gerne. Man unterhält sich lieber über Renditen, über Wachstum, über Vermögenszuwächse und so weiter. Aber trotzdem, du hast es ja schon erwähnt, keine Rendite ohne Risiko. Rendite und Risiko sind nichts anderes als zwei Seiten derselben Medaille. Und wer wirklich langfristig, nachhaltig, erfolgreich anlegen will, muss sich auch mit den Risiken auseinandersetzen. Und zwar mit zwei Aspekten des Risikos, nämlich einmal, wie viel Risiken will ich überhaupt nehmen? Aber auch mit der Frage, nehme ich denn überhaupt die richtigen Risiken? Denn es gibt tatsächlich, und das wird unser Thema heute sein, richtige und falsche Risiken. Böse und gute Risiken, könnte man auch sagen.
Ja, bevor wir da einsteigen zu diesem Thema heute gute, richtige und schlechte, falsche Risiken, vielleicht noch zu dem ersten Aspekt, den du genannt hast, noch eine Ergänzung, was jetzt diesen Risikoumfang angeht. Also wie viel Risiko sollte ich eigentlich eingehen in meiner Kapitalanlage? Vielleicht auch die Frage, wie viel Risiko brauche ich? Warum sind das zwei getrennte Fragen? Warum machen wir nicht sozusagen alles, was mit Risiko zusammenhängt, heute hier im Podcast? Vielleicht auch ganz spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei der Frage, wie viel Risiko ich brauche und eingehen sollte, da haben wir es zu tun mit einer Frage, die hochgradig individuell ist. Die hat was damit zu tun, was sind meine Wünsche und Ziele, was will ich eigentlich mit dem Geld machen, wofür lege ich das überhaupt an, wie ist auch meine Risikoneigung, wie gut halte ich Risiken eigentlich aus, wie ruhig kann ich schlafen, wenn Risiken sich auch mal materialisieren. Also das sind alles Themen, die sind individuell und weil die individuell sind, bedürfen die halt auch einer individuellen Besprechung, zum Beispiel in einer persönlichen Beratung. Aber bei der Frage, welche Risiken ich ins Portfolio holen sollte, welche sind denn die guten Risiken fürs Portfolio? Da gibt es eben eine sehr gute Antwort oder sehr gute Antworten aus der wissenschaftlichen Kapitalmarktforschung. Und die sind unabhängig von der Frage, wer jetzt der konkrete Anleger ist, der diese Risiken eingeht und wie hoch die sein sollten.
Ich glaube, das ist wirklich ein extrem, extrem wichtiger Aspekt, den du hier ansprichst, Philipp, weil das bedeutet ja in der Konsequenz, ich sag mal, für den Beratungsalltag muss es ja bedeuten, wenn auf der einen Seite der Umfang der Risiken eine individuelle Angelegenheit ist und auf der anderen Seite es aber wichtig ist, dass die richtigen Risiken eingegangen werden und vor allen Dingen die Frage, was richtige und falsche Risiken sind, eben nicht mehr subjektiv sind, sondern objektiv, wie du ja gesagt hast, von der Wissenschaft letztlich auch identifiziert werden können. Das bedeutet dann ja in der Konsequenz, dass im Grunde vor der Frage, die man einem Anleger vielleicht vorlegt, einer Anlegerin vorlegt, wie viele Risiken bist du denn bereit zu nehmen, muss eigentlich vorgeschaltet sein oder sichergestellt sein, gewissermaßen im Vorfeld sichergestellt sein, dass auch tatsächlich über die richtigen Risiken gesprochen wird und nicht die falschen Risiken subjektiv eingegangen werden. Und das ist etwas, was ich unserer Branche ankreide. Denn wir erleben es, und ich habe da wirklich reichhaltige Erfahrungen gemacht in meiner Laufbahn, immer wieder, dass sehr, sehr pauschal über Risiken gesprochen wird. Wir werden in einen Topf geworfen.
Ja, okay.
Das ist definitiv falsch.
Stefan, wenn ich ganz, bevor du jetzt noch weiter hier die unsere Kolleginnen und Kollegen in anderen Häusern irgendwie durch den Kakao ziehst, in vielen Teilen auch meine Erfahrung leider berechtigt. Lass uns aber an der Stelle, glaube ich, erstmal in diese Unterscheidung einmal einsteigen. Was sind jetzt genau diese guten und diese schlechten Risiken? Wir sind jetzt schon beim Verurteilen sozusagen angekommen, wenn man nicht richtig mit der Frage umgeht. Aber vielleicht gucken wir erstmal auf die Beantwortung dieser Frage. Was sind jetzt die guten Risiken? Was sind die schlechten Risiken? Was sind für eine langfristig erfolgreiche Geldanlage die guten und die schlechten Risiken, die man eingehen sollte und die man nicht eingehen sollte? Und diese Unterscheidung rauszuarbeiten, ist gar nicht so einfach. Ist jetzt vielleicht für die Zuhörenden nicht so wahnsinnig überraschend, weil wenn das so einfach wäre, bräuchten wir ja keinen Podcast drüber machen, ne? Aber das ist leider nicht so einfach. Und ich glaube, das liegt zuallererst mal an dem Umstand, dass die Risiken, wenn sie sich denn materialisieren, also wenn Risikoszenarien eintreten, und das sind in der Regel solche Risiken, die zu Kursrückgängen führen, ne? Also ich sehe das im Depot als Anleger, als Anlegerin, oder habe ich einen Wertverlust. Und wenn so eine Situation eintritt, ich also das Risiko sehe als Kennzahl, als -30% zum Beispiel, dann ist das erstmal alles, was ich von dem Risiko sehe. Ich sehe jetzt -30% und -30% sind eben -30%. Da macht das keinen Unterschied.
Ja. Also Philipp, nochmal, mir geht es nicht darum, irgendjemanden durch den Kakao zu ziehen. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass in den meisten Beratungsgesprächen hier nicht sauber differenziert wird. Also will ich schon mal festhalten. Ja, aber du hast natürlich völlig recht. Ich kann jeden Kunden verstehen, der sagt, liebe Leute, das ist eine sehr akademische Diskussion. War das jetzt ein richtiges oder war das ein falsches Risiko, was mich 30% meines Vermögens gekostet hat? Ja, also der sagt erstmal, also bitte, das ist mir egal. Ich bin jetzt 30% sozusagen ärmer. Das muss man ernst nehmen und ich nehme das auch ernst. Aber trotzdem macht's einen Unterschied. Nämlich, man muss noch einen Schritt weiter gehen. Du hast ja so schön formuliert, du hast ja gesagt, wenn sich das Risiko materialisiert hat, ne, das heißt nichts anderes als, es stellen sich Kursverluste ein. Es gibt ja das Wort liebe ich sehr, ja, es gibt ja den schönen deutschen Ausdruck, schlagend werdendes Risiko. Mhm. Also in der Banksteuerung wird es gerne verwendet. Ich glaube, es trifft es sehr gut. Das Risiko schlägt zu. Und dann ist es vielen Leuten egal, ob das jetzt gutes oder schlechtes Risiko war. Ich sage aber, es sollte ihnen trotzdem nicht egal sein. Denn die Frage ist, was passiert eigentlich danach, nachdem die Risiken zugeschlagen haben? Und dann kommt ein, denke ich, sehr, sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal ins Spiel. Wenn es sich nämlich um gute, sogenannte gute Risiken handelt, dann kann man sich mehr oder weniger darauf verlassen, dass sich die Märkte wieder erholen werden. Dass das Depot sich wieder erholen wird, indem gute Risiken oder ausschließlich gute Risiken drin sind. Während es bei einem Depot, in dem die ominösen schlechten Risiken drin sind, eben diese Gewährleistung, es ist nicht wirklich eine Gewährleistung in einem justiziablen Sinne, aber sozusagen eine ökonomische Gewissheit, eine Erholung ist dann quasi gegeben. Ja. Und um das mal zu verdeutlichen, will ich es mal anhand zwei extremen Beispiele von guten und schlechten Risiko. Also ein Extrembeispiel für ein schlechtes Risiko wäre ein Portfolio, in dem ausschließlich ein einziger Wert vertreten ist. Also Einzeltitelrisiko ist zu größtem Teil ein schlechtes Risiko. Und die andere Seite, ein Portfolio gleiches Volumen, aber breit gestreut, weltweit aufgestelltes Aktienportfolio, das wäre ein Beispiel für ein gutes Risiko. Und da können wir uns jetzt einen Unterschied klar machen. Wenn ein Einzeltitel um 30-40% abschmiert, wer gibt mir die Gewissheit, dass das Unternehmen sich jemals davon wiederholen wird? Lass es VW sein, ohne jetzt das Unternehmen schlecht machen zu wollen. Vielleicht wird es von China übernommen. Ja, wir wissen es nicht. Es kann im Jordan verschwinden, im Orkus sozusagen verschwinden, über den Jordan gehen. Auf der anderen Seite, ein breit gestreutes Portfolio muss sich fast wieder erholen. entspricht der ökonomischen Logik. Und das, glaube ich, ist da einer der wesentlichen Unterschiede. Und da macht es für einen Kunden, glaube ich, schon einen Unterschied, ob er auf 30% Kursverlust erstmal sitzt und nicht weiß, kann ich mich jemals wieder darauf verlassen, ob es sich wieder erholt, oder mehr oder weniger sicher sein kann bei einem breit gestreuten Portfolio, dass es wieder sich fangen wird.
Ja, und das bringt uns ja spannenderweise zu einem Begriff, obwohl wir heute eigentlich über Risiko sprechen wollten, bringt uns ja zu einem Begriff, zu dem wir immer wieder, uns orientieren oder zu dem wir immer wieder driften und kommen, nämlich dem Begriff der Diversifikation. Das, was du beschrieben hast gerade, das ist ja nichts anderes als das Prinzip der Diversifikation. Also ich mache ein Portfolio, was eben nicht aus einzelnen Titeln oder besteht oder nur in einzelnen Ländern, einzelnen Regionen, einzelnen Branchen und so weiter anlegt, sondern ich versuche, das Portfolio so aufzustellen, das ist natürlich auch genau das, was wir in der Vermögensverwaltung logischerweise machen, dass dieses Portfolio, so breit es irgendwie geht, weltweit diversifiziert ist und wirklich in allen Regionen, Ländern, Branchen, Einzeltiteln und so weiter vertreten ist. Und was hat es jetzt mit den Risiken zu tun? Das Interessante ist eben, dass diese schlechten Risiken, von denen du gesprochen hast, durch diese Diversifikation in so einem Portfolio so weit verdünnt werden, in Anführungszeichen, dass sie am Ende gar nicht mehr messbar sind. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt durch ein Depot, was wie bei uns so 12.000 Einzeltitel mittelbar enthält, durchgucke, kann ich natürlich irgendwo immer noch den einzelnen Titel finden und auch dieses Einzeltitelrisiko finden, von dem du gesprochen hast. Aber zurück betrachtet sozusagen auf der Portfolioebene, fällt dann dieses Einzelrisiko, dieses falsche, schlechte Risiko gar nicht mehr ins Gewicht. Und es bleibt im Portfolio-Kontext dann letzten Endes nur dieses gute Risiko übrig, von dem du gerade gesprochen hast, wo ich eben auch die Gewissheit haben kann, dass ich das immer wieder erholen muss. Ja?
Gut, dass du das ansprichst, weil das bringt mich auf den Punkt, den wir auch besprechen sollten. Wir haben jetzt über so lapidar von guten und schlechten Risiken gesprochen. Aber ich glaube, wir müssen auch dazu sagen, man sieht es den Risiken sozusagen nicht an der Nasenspitze an. Ne? Das wäre ja schön, wenn man wüsste, das ist jetzt ein Risiko A, das ist schlecht, und das ist Risiko B, das ist gut. Sondern das funktioniert leider nicht. Sondern das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich die Diversifizierung, die Risikostreuung, ist letztlich, sagen wir akademisch gesprochen, aus der Perspektive der Finanzmarktforschung sogar das definierende Kriterium. Also was wir gute Risiken nennen, das sind nicht diversifizierbare Risiken. Und schlechte Risiken sind Risiken, die diversifiziert werden können. Jetzt könnte man natürlich auch, sagen wir von der Wortwahl her, könnte man sagen, ja, was ist denn das für eine Logik? Wenn es nicht diversifizierbar ist, ist es ja eigentlich schlecht. Ja. Das würde aber nur stimmen, wenn das absolute Ziel darin bestehen würde, die komplette Risikovermeidung. Ja, aber das kann nicht das Ziel einer Anlagestrategie sein, weil, wie du ja völlig richtig eingangs schon gesagt hast, keine Rendite ohne Risiko. Ja, und von daher ist nicht diversifizierbares Risiko was Gutes, weil für Risiken, die nicht weggestreut werden können, die nicht sozusagen, wie du es formuliert hast, ausgedünnt werden können, für die schüttet dann der Markt, ich drück's mal so bildlich aus, für die schüttet dann der Markt eine Art Risikoprämie aus. Während für diversifizierbare Risiken schüttet er keine Prämie aus, weil es dafür keine Notwendigkeit besteht, weil sie ja wegdiversifiziert werden können. Und damit sind wir beim zweiten Unterscheidungskriterium, nämlich die guten Risiken erhalten im Langfristschnitt eine Risikoprämie. Sprich, eine höhere zu erwartende Rendite als eine risikolose Anlage. Während uns ist schlechte Risiken, habe ich fast den Terminus technicus verwendet, nämlich schlechte Risiken, da werden wir später nochmal drauf kurz eingehen. Schlechte Risiken nennt man auch unsystematische Risiken. Aber diese schlechten Risiken sind, wie du sagst, diversifizierbar, die dünnen sich aus. Und darum gibt es keinen Grund, warum der Markt für sie was hergeben sollte. Mal ganz platt gesagt, wenn man auf schlechten Risiken sitzen bleibt, ist man selber schuld, ist man selber dumm, und für Dummheit gibt es keine Prämie. Mal ganz hart formuliert. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und diese Tatsache, dass der Markt letztlich fast, möchte ich sagen, notwendigerweise eine Prämie für Unsystem, für die guten Risiken ausschüttet oder hergibt, ist letztlich auch der Grund, warum wir vorher von einer Art Erholungsgarantie in Anführungsstrichen gesprochen haben. Denn wenn diese Rendite sich nicht realisieren würde, würde es ja bedeuten, dass Unternehmertum an sich sich nicht bezahlt machen würde. Also keine Rendite abwerfen würde. Da wäre im Grunde die Marktwirtschaft am Ende.
Mhm. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, wenn wir vielleicht einmal noch diese, wir waren ja jetzt auf einer theoretischen Ebene, ne, und haben sozusagen theoretisch inhaltlich erklärt, warum sich diese Risiken unterscheiden, warum das für das eine deswegen auch Rendite geben muss und warum nicht, und warum auch an der anderen Stelle nicht. Und ganz zu Anfang haben wir aber was unterstellt, also als wir angefangen haben mit dieser Diskussion, man kann die Risiken erstmal nicht unterscheiden, haben wir aber, glaube ich, was unterstellt, was wir auch nochmal empirisch unter die Lupe nehmen müssen. Denn ich habe ja gesagt, 30% sind 30%, also -30% sind -30%. Jetzt haben wir inhaltlich erklärt, warum das schon mal nicht stimmt. Und es stimmt auch empirisch nicht. Was meine ich damit? Also in der Beobachtung, und ich glaube, die meisten Anlegerinnen und Anleger können das teilen, dass das so nicht stimmt. Denn es ist eben nicht so, dass wenn ich ein Portfolio habe, was möglichst breit diversifiziert ist, also was nur oder fast nur die guten Risiken enthält, dass ich dann, was wir jetzt quasi unterstellt haben, mit der gleichen Häufigkeit und auch mit der gleichen Wahrscheinlichkeit in solche Marktphasen oder in solche Phasen im Portfolio, sagen wir mal genauer, hineinlaufe, wo ich tatsächlich -30% als Rückgang sehe. Also mal andersrum formuliert, wenn ich so ein breit diversifiziertes Portfolio habe, dann ist es einfach erwiesenermaßen, auch dazu gibt es ganz viele Untersuchungen, eben dann empirischer Natur, ist es erwiesenermaßen so, dass ich mit so einem breit gestreuten Portfolio erstens die Häufigkeit von heftigen Rückschlägen reduziert, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist geringer. Und das Zweite ist auch, dass sich die Heftigkeit selber auch dieser Rückgänge reduziert. Na, also das heißt, ich kann da gar nicht sagen, bei einem guten Risiko -30 ist das gleiche wie bei einem schlechten Risiko -30, auch schon aus der Empirie, dass einfach der Fall, dass -30% überhaupt im Portfolio auftreten, bei einem Portfolio, was möglichst breit diversifiziert ist, diese Häufigkeit viel, viel geringer ist, als bei einem Portfolio, was nur aus irgendwie ein paar Einzeltiteln besteht.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal könnte man fast sagen. Ja, ja. Also ich glaube, du sagst ja, wird jeder Anleger bestätigen, jede Anlegerin bestätigen. Ich glaube, das ist wirklich so. Man muss ja nur auf den DAX gucken. Ja, also wenn man sozusagen nicht auf den Index, sondern auf die Einzeltitel im DAX, da so ein Kurswert um 40-50% abschmiert von einem Einzeltitel im DAX. Das regt überhaupt niemand mehr auf. Wenn der DAX selber um 50% abschmieren würde, da wäre der Teufel los. Ja, da würden sozusagen die Blätter geradezu, die Presse geradezu überschlagen. Ja, also kann ich nur bestätigen, wird, glaube ich, auch wirklich jeder Anleger auch bestätigen. Mhm. Also Philipp, ich kann jetzt nicht vermeiden, aber ich muss hier nochmal einen professoralen Hinweis gewissermaßen geben. Ja. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit über gute und schlechte Risiken gesprochen, über böse Risiken und so weiter. Und so heißen sie natürlich im Fachjargon nicht. Also in der Finanzbranche spricht man stattdessen von systematischen und unsystematischen Risiken. Also systematischen Risiken sind die, die nicht diversifiziert werden können, weshalb sie eben auch eine Risikoprämie abwerfen. Denken Sie dran, bitte nicht in einem justiziablen Sinne, sondern in einem ökonomischen Sinne. Und die unsystematischen Risiken sind eben die, die eben wegdiversifiziert werden können, weshalb sie eben keine Risikoprämie abwerfen. Und ein Portfolio, ein Depot, was jeder Anleger anstreben sollte, ist ein sogenanntes effizientes Portfolio. Und das ist ebenfalls ein Fachterminus und das bedeutet, das ist ein Portfolio, dem alle unsystematischen Risiken, alle schlechten Risiken durch Diversifizierung gewissermaßen ausgetrieben wurden, so wie man den Teufel austreibt. Ja, wird durch Diversifizierung aus einem Portfolio, werden die schlechten Risiken, die unsystematischen Risiken ausgetrieben. So viel zu meinem, meinem letzten Beitrag zu dem Thema.
Ja, jetzt hoffe ich nicht, dass du da schon quasi mit dem Teufel austreiben sozusagen dein Schlusswort vorweggenommen hast. Denn wir halten es ja hier bei Klug Anlegen so, dass wir, wenn wir dann zum Ende kommen beim Thema, was jetzt auch beim unserem heutigen Thema der Fall ist, richtige Risiken fürs Portfolio, dass wir dann jeder immer noch mal einmal sozusagen den Podcast in einem Satz zusammenfassen oder sagen, was ist der eine Satz, der hängen bleiben soll oder hängen bleiben muss bei unseren Hörerinnen und Hörern, und dann haben wir schon einiges erreicht mit der heutigen Folge. Was wäre das für dich für einen Satz heute?
Ja, schade, dass du die Teufelsaustreibung nicht akzeptierst. hätte ich fast genommen, wenn ich sie schon gebracht hätte. Ernsthaft, ich würde sagen, als Rat an unsere Zuhörer, wenn sie in ein Beratungsgespräch gehen, egal wo, und es wird undifferenziert oder es wird überhaupt nicht über Risiken gesprochen, dass sie verniedlicht werden. Also, na ja, kann mal schief gehen und so weiter, aber wir sind doch eigentlich gute Dinge und so weiter. Also entweder überhaupt nicht über Risiken gesprochen oder völlig undifferenziert über Risiken gesprochen. Verlassen Sie das Haus, brechen Sie das Gespräch ab, verlassen Sie das Haus. Sie werden dort nicht gut beraten. Aber das aufgrund von dir.
Ja, na klar. Ich mache es etwas kürzer und ich hoffe, es ist ein bisschen auf der Metaebene, aber ich hoffe, mit dem, was wir heute besprochen haben, wissen jetzt alle, die zuhören, was damit gemeint ist. -30% sind eben nicht -30%. Weiß nicht, ob das ein gutes Schlusswort war. Jedenfalls sind wir am Ende der heutigen Ausgabe. Die hören Sie, wie alle anderen Ausgaben von Klug Anlegen, auch weiterhin auf Spotify, inzwischen auch auf YouTube, weil, wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, wir mittlerweile auch mit Video aufnehmen. Und die nächste Ausgabe unseres Podcasts Klug Anlegen, die gibt es in 14 Tagen. Und da freuen wir uns natürlich wieder, wenn Sie reinhören. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Wiedersehen.
Klug Anlegen. Klartext zur Geldanlage.